Hallo und herzlich willkommen zu Schrank TV Talk. Sie ist bekannt aus Film und Fernsehen. Sie hat mitgespielt bei den Bullen von Tölz, hat ganz eng mit Peter Maffay zusammengearbeitet bei dem bekannten Musical Tabaluga. Und ihre Kabarettauftritte sind legendär. Ich begrüße recht herzlich Sissy Perlinger bei uns im Format. Hallo Frau Perlinger.
Hallo, guten Tag.
Sie sagten ja, glaube ich mal, vor längerer Zeit, das Jahr unterteilen Sie immer in eine Phase, wo Sie in einer Applausphase und in einer Erholungsphase.
Ja.
In welcher Phase befinden Sie sich gerade?
Ich bin jetzt gerade in der Applauszeit und die Auszeit beginnt morgen.
Morgen?
Also wir sind quasi genau an der Scheide jetzt
zwischen Applaus
zwischen
und Auszeit.
Applaus und Aus. Und ich meine, die Auszeit ist jetzt in meinem Leben jetzt nicht so, dass ich sage, ach, und mich in die Ecke knalle, sondern da geht eigentlich meine kreative Arbeit los. Da fange ich an zu schreiben,
genau.
Zu üben, zu trainieren und mich auf die neueren Sachen vorzubereiten, die ich in der Pipeline habe, sozusagen.
Sie leben ja, wir hatten ja mal kurz telefoniert vor kurzem, Sie leben ja quasi überwintern fast, kann man so sagen, in Indien.
Ja,
ja? Ich glaube, von Dezember bis März kommt das hin?
Ja, ja. Seit 18 Jahren mache ich das. Das ist ein ganz wichtiges Pendel in meinem Leben, das ich mir gegönnt habe nach meinem schweren Burnout und Tinnitus. Mhm. Und ich tanke dort Kraft, Inspiration und nehme mir die Zeit, mich weiterzuentwickeln als Künstlerin. Das ist ganz wichtig.
Wie kamst du denn eigentlich dazu, dass Sie sagten, okay, die Welt ist ja groß, dass Sie gerade Indien, das ist natürlich ein sehr spirituelles Land, dass Sie gerade nach Indien gekommen sind?
Ich habe mich umgeschaut und bin dort, ich hatte ein Schlüsselerlebnis. Ich kam in ein Dorf rein und wusste, hier bist du daheim. Also da sind mir wirklich die Tränen rausgeschossen und ich habe wirklich gespürt, das ist es. Und da bin ich sehr stark unter meinesgleichen, lauter bunte Hunde aus der ganzen Welt.
Super.
Ganz viele Musiker, ganz viele, also eigentlich nur Künstler, jeder rennt rum. Das ist ein bisschen wie Amsterdam in den 70er Jahren. Jeder hat entweder eine Yogamatte unterm Arm oder macht Slackline oder hupt oder Poi oder irgendwas. Also sie sind alle kreativ. Und da habe ich wirklich meine zweite Heimat gefunden. Auch menschlich. Und auch vom Spirituellen her. Ich finde das ganz wichtig, dass das kein Land ist, wo die Leute so rumlaufen, sondern dass sie alle suchend sind, dass sie alle irgendwie offen sind für solche Dinge.
Indien hat eine große Kultur, ja.
Ich meine,
mehrere Taufe, 5000 Jahre, also
ja.
Noch älter. Und wie sieht es denn momentan dort aus? Sag ich jetzt mal, durch die Medien ging es ja diese Bargeldverbotnummer. Ist es Tatsache so?
Ja, das war richtig wirklich, heftig.
Ja?
Man hatte plötzlich kein Geld mehr, weil die ganzen alten 1000-Rupie-Scheine plötzlich nichts mehr wert waren. Das ist ein sehr komplexes Thema. Also man weiß es auch heute noch nicht so richtig, ob das was gebracht hat. Jetzt ist der erste Wahnsinn vorbei. Es war eine Zeit lang wirklich ganz heftig, vor allem für kleine Leute, die einen Laden hatten. Da hat plötzlich keiner mehr was gekauft, weil alle gesagt haben, die Bankomaten sind leer, die Leute sind angestanden wie wahnsinnig. Also es war chaotisch. Aber die Inder sind einfach auch sehr findig und gewohnt, mit totalem Chaos umzugehen.
Wie bezahlt man denn da, wenn man da seine Milch oder irgendwas holen möchte?
Da hat man dann halt angeschrieben oder man hat sich irgendwie organisiert. Es ging. Die Leute haben zum großen Teil überlebt. Und der Inder ist auch, was ich ja wirklich faszinierend finde, im tiefsten Stau, in der völligen Hitze, im totalen Chaos, da flucht nie einer. Sondern die sind... Oder wenn du auf dem Markt, die Kinder von morgens um 5 bis nachts um 9 sind da die Kinder auf dem Markt, da schreit nie ein Baby. Ja, das ist mir wirklich... Die gehen anders um mit diesen Dingen. Die sind in einer inneren Ruhe, die Kinder liegen irgendwo, man schläft, egal wo man gerade liegt, sich in die Ecke, pennt eine Stunde, dann ist man wieder frisch. Also die sind improvisationsfreudiger. Die sind das natürlich auch gewohnt. In Deutschland, wenn man sowas machen würde, würden alle komplett zusammenbrechen.
Nochmal kurz zum Verständnis. Die Sache mit dem Bargeldverbot ist ja auch so ein Thema, wo man ja, sagen wir mal, auch bei uns in Deutschland, in Europa, teilweise sogar weltweit, also die Politik geht so in die Richtung. Deswegen der 500-Euro-Schein ist ja nur noch Geschichte, mehr oder weniger. Wie kann ich es mir vorstellen? Ich fahre jetzt nach Indien rüber und gehe irgendwie in den Supermarkt, will einkaufen. Wie bezahle ich denn dort?
Ja, inzwischen oder? Dadurch, dass das jetzt durchgezogen worden ist, dass Modi gesagt hat, wir wollen das ganze Schwarzgeld abschaffen sozusagen. Also alles, was Leute irgendwo gehortet haben, war plötzlich nichts mehr wert. Das war ja der Grund. Und jetzt haben sich selbst ganz kleine Restaurants, selbst irgendwelche kleinen Läden am Straßenrand. In Indien ist es ja so, du kaufst dir einen Tisch und dann hast du einen Laden. Da stellst du Sachen okay. auf. Das ist ja viel einfacher wie hier. Und diese Leute haben jetzt fast alle wirklich EC-Kartenmaschinen. Oh. Das heißt, man kann dort jetzt ja, okay. auch mit Plastik bezahlen. Und das war natürlich, ist ein Schritt hin zu einer bargeldlosen Gesellschaft.
Okay. In Indien ist ja schon immer dafür bekannt, da gibt es ja viele Asketen aus diversen Gründen. Sag mal, wir würde sagen jetzt Bettler, aber die machen es ja aus glaubenstechnischen Gründen, die ja dort quasi irgendwo...
Das ist, glaube ich, sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Also es gibt Leute, die sagen, ich gehe jetzt ganz bewusst in einen Retreat, mache Askese und meditiere nur. Gibt es nicht so viele. Und es gibt Leute, die sind ganz furchtbar arm und sitzen auf der Straße und betteln und gehören irgendwem und müssen dem das Geld abliefern.
Wie machen die das jetzt? Weil da kommt da keiner mit einer EC-Karte oder mit einer Kreditkarte.
Ja, es gibt ja nach wie vor Bargeld. Also wenn man jetzt nach Indien kommt, dann wechselt man und dann geht man ganz normal. Es war nur, der Übergang war halt ziemlich heftig, dass der plötzlich gesagt hat, ab 31. Okay. Dezember sind die 1.000-Rupie-Scheine nichts mehr wert. Bumm.
Aber gibt doch Geld immer noch.
Natürlich gibt es Geld. Es gibt jetzt neue... Es gibt jetzt neue Scheine und jetzt hat sich alles wieder normalisiert.
Wenn Sie drüben sind, also Arbeit ist ja immer so ein Wort, was in Deutschland negativ belastet ist, aber Beruf kommt ja von Berufung, dem inneren Ruf, ne, der
bei mir auf alle
steckt,
Fälle.
Ne? Ja. Also Ihrer Berufung gehen Sie ja auch in Indien nach.
Unbedingt.
Ja? Was machen Sie denn da konkret?
Ich spiele meine englische Show, die heißt Comedy Satsang. Also Satsang ist das, was der Guru gibt, also die Jünger kommen und der Guru... erzählt ihnen die Wahrheit und ich mache das halt auf lustig. Also ich habe 12 Songs geschrieben auf Englisch, die sind sehr komplex, sehr philosophisch, die unterbreche ich hin und wieder zwischendurch und dann mache ich ein paar Pointen und dann mache ich mit dem Publikum, also ich mache Participatory Entertainment, wir machen alle mit, also zuerst müssen die ganz viel Sauerstoff reinatmen, dann haben sie schon mal rote Bäckchen, dann schütteln wir Shake Your Face, dann schütteln die sich locker, dann machen wir Lachmeditation in einem Lied. Dann erzähle ich denen aber auch ganz viel über Hormone, über Endorphine, wie man Stress abbauen kann, was Hormone mit uns machen. Das ist, glaube ich, für Mädels ganz wichtig auch zu wissen. Die denken, oh, das ist die große Liebe meines Lebens. Ich lasse alles liegen und stehen und will von diesem Mann ein Kind. Dabei hat sie nur eine unglaubliche Oxytocin-Ausschüttung.
Okay.
Und das muss so Mädel mal erklärt werden, dass sie sich ihren Mann gut anguckt, bevor sie dann sein Kind großzieht, alleine. Ja? Und da kann man viele Pointen reinbauen. Aber da ist auch sehr viel Wahrheit dabei. Und das ist, meine Berufung ist ja schon immer gewesen, Weisheit und Comedy einem großen Publikum zu bringen. Also ich mache quasi so eine Art von schamanischem Ritual mit dem Publikum, bringe die in der Frequenz hoch. Also ich versuche wirklich positiv und konstruktiv zu sein, auch in meiner jetzigen Show, das Thema übers Altern. Da habe ich wirklich, ich habe auch mein Buch, sind 250 positive Seiten übers Älterwerden. Super. Und da kommen die Leute raus und haben wirklich Futter bekommen, an dem sie noch nagen können, wo sie denken können, wo sie ein Buch haben, wo sie nachblättern können, wo sie wirklich, ich habe schon viele Leben verändert, glaube ich. Ich habe auch viele Leute schon wach geküsst in gewisser Weise, dass sie plötzlich angefangen haben zu sagen, hey, ich kann ja mein Leben selber in die Hand nehmen, ich kann meinen Alterungsprozess selber steuern. Also die kommen alle raus und sagen, danke, ich habe die Angst vorm Alter durch sie verloren.
In Indien, in Deutschland, bei welcher Show, bei beiden Shows jetzt?
Also die indische Show ist ein bisschen mehr auf die junge Szene, die dort ist, die natürlich wesentlich, die hat andere Themen. Und die Altersshow ist sehr stark hier für mein Publikum, Kabarettpublikum ist ja, sagt man, über 50. Und das holt die sehr stark ab. Die kommen da rein und sind alle so, oh Gott, ich bin jetzt dann bald und was wird nur werden und die Rente. Und es wird ja auch so viel Angst gemacht überall und meine Güte. Und Angst ist das Unkonstruktivste, was es gibt. Es lähmt uns, es macht unsere Körperchemie schlecht und wir werden krank. Wenn wir aber voller Hoffnung sind und Zuversicht und das Gefühl haben, wir können was in die Hand nehmen und wenn es auch noch so klein ist. Also ich habe eine Zeile in einem Song, wo ich sage, selbst wenn es schlimm steht, nicht pennen. Du hast immer die Wahl, wie du damit umgehst, das zu erkennen, ist der heilige Gral. Also die Art, wie man mit Problemen umgeht, ob man es lachend macht oder ob man es zitterig macht und voller Angst, das liegt in unserer Hand.
In einem Kurs im Wundern, kennst du bestimmt das Buch
von
Shoemake,
da
steht auch so eine Anekdote drin, die Angst klopft an der Tür und die Liebe macht auf und keiner ist dort.
Ja.
So in der Art, ne? Also die Angst...
Also, man sagt ja, man hat in jeder Situation seines Lebens die Wahl, entscheide ich mich darauf, mit Angst oder mit Liebe zu reagieren. Nur die beiden Entscheidungen gibt es. Bei allem und jedem, wo immer du gehst und stehst. Und in die Liebe zu gehen würde bedeuten, dankbar sein für alles, was du hast und nicht fokussieren auf das, was dir fehlt. Also das ist eine ganz grundlegende und für mich auch ehrlich gesagt, ich finde das auch sehr, sehr politisch. Ich finde auch die Show, die ich da mache, die ist sehr, sehr lustig und die Leute lachen viel und gehen da raus. Aber ich glaube, dass der Einfluss, den ich da habe, etwas verändert in der Denke. Man ist nicht mehr ein passives Opfer, sondern man wird zum aktiven Schöpfer. Genau.
Jetzt ist es ja so, Menschen wie Sie, wir brauchen viele Sissi-Perlinger, sag ich mal, weil wir leben in einer Welt der Angst. Die Frage ist doch, woher kommt dann eigentlich die Angst bei den Menschen?
Also Medienschelte ist ja heutzutage leider von der rechten Gruppe, von den rechteren Leuten für sich abonniert worden, aber wir sind natürlich sehr stark manipuliert. Also wenn ich den Fernseher aufmache, wenn ich die Zeitung aufschlage, es ist immer nur und das und noch schlechter und noch schlimmer. Und ich habe es an meiner Mutter zum Beispiel erlebt, die wirklich nur noch vor der Glotze saß, leider, je älter sie wurde. Und die wurde immer ängstlicher und immer negativer. Und da habe ich richtig gemerkt, wie so die Essenz, die aus dieser Glotze rauskam, dann plötzlich ihr aus allen Poren quoll.
Und wichtige Botschaft.
Ja, und wenn man eigentlich mal die Glotze ausmacht und sich umguckt in seinem Bereich, wo man ja auch, das ist ja auch der Einzige, in dem man wirklich etwas tun kann, in seinem Umfeld, in seinem Radius, den man erreicht, da geschieht so viel Wunderbares und Positives. Und wenn man dafür die Augen offen hat und von sich aus auch ganz viel Positives macht, dann hat man unglaubliche Möglichkeiten, Dinge zu verändern und zum Positiven zu verändern. Ja.
Nur die Frage ist, will denn die Politik oder hat die Politik denn eigentlich ein Interesse daran, dass die Menschen, sag ich mal, erwachen, dass die Menschen in ihre Liebe kommen, in ihre Essenz kommen?
Natürlich nicht. Also ich glaube aber auch nicht so sehr, dass es die Politik ist. Ich glaube, die Politiker sind wirklich einfach nur Marionetten. Das ist jetzt leider so ein rechter Begriff, aber es ist leider wahr. Heutzutage werden alle großen Entscheidungen von Riesen-Corporations und Konzernen im Endeffekt lanciert. Die Lobbys sitzen in jeder Partei drin, überall. Und ich glaube, der Politiker an sich ist jetzt nicht einer, der sich hinsetzt und sagt, wie kann ich das Volk dumm halten? Ich glaube, es geht um finanzielle Interessen und es geht darum, dass ein erwachter Mensch, der reif ist und angstfrei, einfach viel weniger kauft und sich viel weniger für blöd verkaufen lässt.
Er ist bewusster dann natürlich, ne?
Deswegen finde ich ja Spiritualität etwas sehr Politisches, weil in dem Moment, in dem ich meditiere und zu mir komme und in mir anfange, zu Hause zu sein, muss ich nicht mehr im Außen kompensieren, muss ich mir keine Statussymbole mehr kaufen, muss ich mich nicht mehr irgendwie künstlich erhöhen, weil es in mir drin eine große Leere gibt. Und deswegen wird das natürlich unterdrückt, denn die Leute werden, es ist ein riesiges Ablenkungs- und Weckerprogramm, was wir hier erleben in den Medien.
Deswegen die großen Weisheitslehrer haben ja schon immer gesagt, die Essenz ist ja, ich bin. Also wenn ich erkenne, ich bin, dann renne ich nicht rum. Nur, wie nehmen Sie momentan die Welt wahr? Wir sind im Jahre 2017, ja, also bei 2012 kam ja dann der Maya-Kalender und auch Leute seit esoterischen Szene sagen, oh, wichtiges Jahr. Theoretisch, wenn wir jetzt links, rechts schauen, sind Leute der Meinung, Terror hat zugenommen. Wie sehen Sie das jetzt als sehr spirituelle Frau? Wie sehen Sie momentan die Situation
also in der Welt? Also ich kann einfach nur jetzt mal von mir ganz persönlich ausgehen. Ich fahre hierher mit dem Bus, ich sehe an jeder Ecke Bio-Supermarkt, denke mir.
Super.
Endlich fangen die Leute an, sich bewusst zu ernähren. Da hängt ja ein riesiger Rattenschwanz von, wie ticke ich als, ich nenne Konsumenten gern Konsumenten. Was kaufe ich mir jetzt das und dann kaufe ich mir noch das. Da hat ein Umdenken eingesetzt. Auch, dass nur noch 6% der Berliner jeden Tag Fleisch essen, habe ich gestern erfahren, finde ich. Ja, ganz wichtige politische Entscheidung, was da getan wird, was wir den Tieren antun, zweitens, wie die Umwelt damit vergiftet wird und leidet, drittens, wie krank wir uns auch selber damit machen. was wir für antibiotikaresistente Keime züchten und so weiter und so fort. Das heißt, da ist schon mal die Leute, junge Leute, die eigentlich wenig Geld haben, sie stehen im Supermarkt. Gestern, ich bin in der Schlange gestanden, weil die alle irgendwie ihren fast doppelt so teuren Brokkoli da gekauft haben. Das ist doch schon mal richtig was.
Super.
Ganz viele Leute machen Yoga, kommen zu sich, gehen in die Meditation. Da merkt man schon selbst, ich habe vorgestern ein Interview geführt mit einem Mann, der von sich aus sagt, ich trinke gerne Smoothies. Also da sind viele Kabarettisten ganz schön hinten dran, weil denen ihr Wichtigstes ist, Smoothie-trinkende Vegetarier und Veganer zu verarschen. Wo ich mich frage, wie hinten dran und unbewusst kann man eigentlich sein, aber egal. Also ich erlebe eine große Hilfsbereitschaft und eine große Liebenswürdigkeit unter den Menschen. Und ich kann jetzt nicht sagen, statistisch gesehen, die Algorithmen sagen dies und jenes. Ich glaube einfach daran, dass das Erwachen mit der Zeit kommen wird. So wie wir uns seit Tausenden von Jahren immer weiterhin entwickelt haben zu einer immer demokratischeren, immer bewussteren Gesellschaft. Wie die Allgemeinbildung hat zugenommen um 125% in den letzten 100 Jahren. Also die Leute, die Entwicklung ist in my book, wie man im Englischen sagt, für mich in meiner Welt ist sie eine positive. Natürlich kann man jetzt tausend Dinge dagegen aufzählen, aber das sind auch noch Altlasten.
Genau. Ich glaube nämlich, also die Frage stellt sich ja, ist Tatsache die Welt so, wie sie wahrnehmen, oder ist das, was sie wahrnehmen, nur ein Spiegel ihrer Welt?
Auch, natürlich. Na klar, aber wenn alle anfangen, positiv zu spiegeln...
Das ist ja das Entscheidende. Ja. Genau, darum geht es ja. Buddha hat ja auch immer gesagt, es gibt keine objektive Welt, die Welt ist abhängig vom Beobachter.
Nur natürlich.
Man merkt natürlich, dass es Leute, auch Zuschauer wahrscheinlich bei uns, die sagen, ja, wenn ich jetzt schon höre, dieses positive Denken,
ja, ja.
Und das ist da so schlimm, dies und das, aber wenn man wahrscheinlich mal analysiert, woher kommen denn die Gedanken, dann werden Sie feststellen, dass die oftmals gemacht worden sind durch andere, natürlich. In dem Fall durch die Medien.
Natürlich.
Deswegen habe ich vorhin wirklich das ernst gemeint. Wir brauchen mehr Sissy Perlingers in diesem Land.
Schön.
Und deswegen, da tun Sie ja was. Man merkt ja auch letztendlich die Energie, ich spüre das ja auch bei Ihnen regelrecht, dass Sie das auch in der Lage sind, rüberzubringen.
Ja.
Und dass die Menschen mal, das ist ja Ihr Ziel, ne?
Natürlich.
Mal drüber nachdenken.
Ja.
Einfach zum Nachdenken. Oder wollen Sie die bekehren?
Nein, um Gottes Willen, das kann man gar nicht. Man kann keinen Menschen bekehren oder missionieren, man kann nur etwas vorleben und das tue ich eigentlich. Ich lebe vor, dass ich mich zum Beispiel von meiner Karriere völlig lösen konnte, weil ich dieses Statusgedöns nicht mehr gebraucht habe. Ich habe mich auf meine Kernkompetenz mit meiner Soloshow konzentriert, bin nicht mehr so oft in der Glotze. Trotzdem sind meine Theater voll. Ich lebe es vor, indem ich vegetarisch lebe und versuche, das Positive in meinem Leben siegen zu lassen und stelle fest, dass ich wirklich viel Positives anziehe und dass mir viel Positives widerfährt. Danke, danke, weil ich sehr oft in die Dankbarkeit gehe und sehr oft Danke sage und das ist eigentlich etwas, es geht alles um die Frequenz, auf der man schwingt, chronisch. Wenn Leute sagen, oh, das mit dem positiven Denken, wenn man sehr tief schwingt und jemand ist sehr viel höher, das drückt die Leute noch. Die fühlen sich dann noch schlechter in ihrer Haut. Mhm. Wenn man jemanden hochholen will, muss man ihn abholen. Muss man sagen, ich verstehe dich. Ich habe das auch mal so empfunden. Und da kann man irgendwo durch ein paar Pointen, ein paar Lacher und ein paar gemeinsame Nenner Leute, wirklich auch muffige Männer, die am Anfang der Show so drin sitzen und sagen, oh, jetzt hat mich die Frau mitgeschleift, jetzt muss ich mir die Schnöpfe da oben angucken. Und plötzlich fangen die das Lachen an und am Schluss sind die begeistert und lassen sich ein Autogramm geben und sagen, so was habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht. Also man kann Leute schon, man kann ihnen Türen aufstoßen und dann fällt da ein Licht herein, das sie noch nie gesehen haben vorher. Das ist Theater, das kann das Theater, es kann Leute verzaubern und es kann sie ankicken im Hirn.
Und das ist, glaube ich, auch das Zeichen dieser Zeit. Wie Sie schon sagten, die Sache auch mit diesen Bio-Läden, es ist Tatsache so, man kann hinfahren, ich komme uns zwar ein bisschen außerhalb von Berlin, aber selbst dort ist es so, es gibt nirgendwo irgendeine Ecke, selbst der normale 0815 Supermarkt, Bio, haben Bioprodukte. Es ist ja ein gewisser Wandel im Kopf ja da.
Ja, sicher.
Nur, keine Sorge, ich gehe nicht mehr tiefer auf dieses Bargeldverbot ein in
Indien. Ja,
aber es ist natürlich, wir können darüber reden, ich bin ja auch offen für alle diese Themen, aber eins ist nun mal klar, dass man versucht, die Menschen immer weiter eigentlich in die Angst zu drängen. Natürlich. Also die totale Kontrolle, ja, Internetzensur von Heiko Maas, sein neuem Gesetz. Jeder, habe ich mit Lisa Fitz letztes Mal hier in diesem Sitz drüber gesprochen, der irgendwas sagt, ist gleich ein Rechter, also wird sofort Nazi-Keule rausgeholt. Also der irgendwie so mal gegen unser System was sagt. Also das ist die Frage, wie kommen wir da raus aus dieser Nummer?
Och, da müssen Sie jetzt nicht mich fragen, weil ich habe da nicht die große politische Lösung. Das ist ein ganz komplexes Thema. Es wird sich weiterentwickeln. Ich kann nur meine Vision, an die ich glaube, sagen. Es ist einfach für mich in der Natur des Menschen zu erwachen, zu sich zu finden und eigentlich eine gesunde Ethik zu haben. Ein Mensch, der von klein auf ganz schlecht beeinflusst wurde, geht dann irgendwelche Umwege, aber irgendwann werden seine Enkel vielleicht oder irgendeiner wird dann wieder zurückfinden auf den Weg, wo man eigentlich hin will, nämlich in Harmonie mit anderen zusammenleben. Jetzt haben wir die 68er-Bewegung ist ja gerade sehr schön, hat 50. Geburtstag, Benno Ohnesorg wurde genau erschossen am 2. Juni. Jetzt auf einmal kommt die Zeit und sagt, oh, da war ja eigentlich viel Gutes dran. Ne? Die waren für die Befreiung der Frau, die waren für Frieden, die waren für gesunde Ernährung, die waren für die Befreiung der Sexualität, die haben alles eingeleitet, wovon wir heute profitieren. Und dann wurden die niedergeschrieben. Wollsockige Müslifresser, unsexy Kiffer, Rudelbums, blech. Dann hat man denen den Stempel drauf gedrückt. Aber der Gedanke ist doch deswegen nicht tot. Da haben sie vielleicht das Bäumchen irgendwie gekappt, aber 1000 verschiedene Sprosse und Keime sind da unten trotzdem rausgekommen. Und die sind halt ausgewandert. Die leben jetzt in Indien, die leben auf Ibiza, die leben auf Bali, die leben auch hier in Berlin, halt nicht mehr so organisiert. Damals war ein weltweites Erwachen. Und dieses Erwachen wird man nie wieder, außer man lässt Umstände herrschen wie in Nordkorea. Da ist kein Erwachen mehr möglich. Und wenn du ein Wort sagst, bist du sofort weg im Folterkeller. So weit dürfen wir es nicht kommen lassen. Aber im Prinzip, die gesunde Seele, die Ethik in uns, die ist nicht tot zu kriegen. Die braucht einfach nur noch vielleicht, also der Inder sagt 800 Jahre und dann sind wir im Golden Age. Und das ist in den indischen Veden ganz klar beschrieben. Jetzt sind wir im Eisenzeitalter.
Ich dachte, es geht jetzt los. Goldene Zeitalter wurde besungen damals.
Ja, es geht schon los, aber es ist ein langsamer Prozess. Es geht ja nicht von heute auf morgen. Aber genau 67 ist es eigentlich losgegangen.
Eingeläutet worden, ne?
Dass wirklich plötzlich weltweit, ich habe gerade mich lang unterhalten mit dem Rainer Langhans, der hat gesagt, das war ein Rausch. Man wusste überhaupt nicht, was mit einem geschieht. Aber plötzlich war alles möglich. Alle haben zusammengehalten. Weltweit sind die jungen Leute auf die Straße gegangen. Das haben sie mit den Medien niedergeschrieben. Dann haben sie die ganzen Drogen, die natürlich geholfen haben beim Erwachen.
LSD und
Marihuana und MDMA. Also ja. MDMA gab es damals noch nicht. Aber man hat es alles dann verboten, schnell in den Giftschrank gesteckt. Es wurde natürlich viel Missbrauch betrieben, aber es war natürlich ein ganz wichtiger Kondensator beim Erwachungsprozess, beim bewusstseinserweiternder Prozess. Plötzlich hinterfragst du, will ich ein domestizierter Arbeitsprimate werden, der am Fließband steht? Nö, eigentlich nicht.
Timothy Leary hat ja damals gesagt, LSD ist wichtiger als Harvard.
Ja.
Also mich jetzt
er hat natürlich maßlos übertrieben und die Leute waren damals noch nicht reif. Aber heute, wenn man jetzt das Geo liest, da ist ein sehr interessanter Artikel drin. Es gibt zig Mediziner, die heute sagen, mit LSD kann man Heilungserfolge erzielen, die kannst du mit keiner anderen Psychopharmaka. Leute von schweren psychotischen Schüben, Schizophrenie, von schwerem Alkoholismus.
War damals schon klar, nur letztendlich.
Es wurde natürlich übertrieben.
Die Keule wurde aber auch rausgeholt.
Ja, die Keule
sofort. Ernst Jünger war eng befreundet mit Albert Hofmann.
Ja.
Den Erfinder von LSD letztendlich. Ja. Darüber hat man nicht gesprochen, dass selbst Ernst Jünger LSD konsumiert hat damals.
Damals alle. Und dann hat man halt gemerkt, Moment mal, da entsteht ja eine riesige Jugendrevolution weltweit.
Das geht natürlich nicht.
Dann hat man das sofort alles verboten. Und die Presse hat natürlich ständig geschimpft und gemacht und getan. Und jetzt langsam bricht das wieder auf. Marihuana wird immer mehr illegalisiert. Und jetzt ist da wieder ein neues Erwachen. Und ich propagiere in meiner Show, ehrlich gesagt, dass die Alt-68er, die damals schon dabei waren, eigentlich heute die politische Kraft sein könnten.
Ja, aber gucken wir uns die Grünen an.
Die alten Leute haben die Zeit, Also sagen wir es mal so, da gehört auch immer so ein gewisser Leidensdruck dazu. Wenn du die Zeit hast und dir wird deine Rente gekürzt und du hast einfach wirklich richtig einen dicken Hals, dann gehst du vielleicht auch als Alt-68er nochmal auf die Straße. Dazu versuche ich sie zumindest anzuhalten. Weil die jungen Leute heutzutage, die sind nicht so politisiert, die sind sowas von früh geordnet worden, ihr müsst funktionieren, sonst habt ihr keinen Schulabschluss, sonst endet ihr arbeitslos, sonst kriegt ihr überhaupt nichts auf die Reihe. Die ganzen Statussymbole, ein iPhone kostet 1000 Euro, muss jeder junge Mensch haben. Da sind die schon so
auf der Straße, aber rum
ja, alle. Und da sind die schon so drauf, oh Gott, wenn ich kein iPhone habe, dann falle ich durch, sozial. Ja, und wenn du schon mal so als 16-Jähriger tickst, hast du ja keine Zeit, nochmal auf die Straße zu gehen und sagen, nieder mit der ganzen Gleichmacherei oder lasst euch nicht verarschen. Das müssten eigentlich heutzutage die alten Leute machen. Und deswegen wende ich mich auch an die und sage,
super,
je mehr bewusste, liebevolle, politisch aktive alte Leute wir haben, umso mehr wird die Überalterung ein Segen werden für unsere Gesellschaft. Ich habe gar keine Angst vor der Überalterung. Ich glaube, es kommt darauf an, was das für Alte sein werden. Wenn die alle nur noch vor der Glotze hocken und krank sind und irgendwo in irgendwelchen Krankenhäusern liegen, am Leben erhalten werden, jahrelang, dann werden die uns sehr belasten. Aber wenn die gesund und aktiv und gut drauf sind, sind die ein wahnsinniger Beitrag zu unserer Gesellschaft. Von den ehrenamtlichen Tätigkeiten über das Tutoring, das ein alter Mensch eigentlich jedem jungen Menschen geben könnte und sollte, wie es in allen primitiven Gesellschaften ist. Da geht man halt zu euren Nachbarin und redet da stundenlang, wenn man ein Problem hat, und dann weiß man mehr, weil die sagt, du pass mal auf, in deinem Alter, alte Leute haben ja einen viel größeren Überblick, wenn die denn dann weise sind und nicht verblödet von der Glotze.
Da müssen wir hin. Ja. Kurz nochmals zu dieser 68er-Generation. Viele von denen sind ja auch damals in die Grüne Partei eingetreten. Peter Kelly hat ja damals damit begonnen, ein bitteres Ende mit dem General Bastian genommen. Die Frage ist nur, wenn ich an 98 denke, wo zum ersten Mal der Turnschuh-tragende Fischer ins Parlament gekommen ist, wie sofort im selben Jahr ein rechtswidriger Krieg, in dem Fall der Kosovo-Krieg, geführt worden ist. Also man hat irgendwie, also die pazifistische Partei über Bord geschmissen. Und wenn ich mir jetzt angucke, ist gerade ein paar Tage alt, aktuell, da geht es doch um Radio, haben sie still und heimlich beschlossen, dass die UKW-Empfänger alle abgeschafft werden, also dürfen nicht mehr verkauft werden. Also ganz vor, und die Grünen und die Linke selbst hat sich richtig stark dafür gemacht, hat gesagt, unbedingt müssen wir machen. Der Punkt ist aber der, dass man natürlich über WLAN, wenn man nur noch WLAN-Geräte hat, Internetgeräte, klingt zwar nett, ist jeder kontrollierbar.
Ja,
ist ein Sender und ein Empfänger. So, jetzt frage ich mich, wo ist denn da der Geist geblieben bei dieser Partei oder bei den Mitgliedern? Was ist da passiert?
Also ich glaube, ehrlich gesagt, wenn du Politiker wirst, da kommst du in ein System, wo du wahnsinnig desillusioniert wirst. Ich glaube nicht, dass du mit einem hehren Gedanken und einer tollen Grundidee da reinkommst und dann merkst, wie sich dir alle Türen öffnen und wie du alles verwirklichen kannst. Ich glaube, du kriegst so oft immer auf die gleiche Stelle, eins auf den Deckel, bis du irgendwann mal nur noch einknickst und sagst, ja. Also Politik wäre für mich, also Politiker zu werden, wäre für mich das allerletzte. Da würde ich lieber Leierkastenfrau werden, weil ich da frei sein kann. Und Politiker sind nicht frei, die sind eingebunden in ein System an, das muss aber, und hier die Wähler stimmen und die Finanzstimmen, da bist du einfach ein winzig kleines Rädchen in einer riesigen Maschinerie, die eigentlich im Prinzip vor allen Dingen darüber funktioniert, dass man sagt, ja, aber die Arbeitsplätze müssen. Und die, du hast immer solche Argumente, so Totschlagargumente, um die man dann nicht rumkommt. Ja, und die Wähler. Mein Gott, und dann kann man schon nicht mehr wirklich kreativ Lösungen finden.
Spagat, permanent nur Spagat. Permanenter
Spagat, bis du irgendwann ganz zerrissen bist.
Es ist schon mal aufgefallen, gerade in der Politik, ich spreche das von der großen Politik, dass die Leute, die dort Karriere machen, in kürzester Zeit völlig altern.
Ja.
Und Bill Clinton war ein... bei Tony Blair ist es mir aufgefallen, wo man sagt, charismatische Typen.
Ja.
Ich könnte mehrere Beispiele bringen, Merkel und so weiter. Also innerhalb von Jahren, wir reden nicht über 10, 20 Jahre, nein, von Jahren. Mhm. Das muss so viel Energie rauben. Ja, deswegen gibt es da diesen Spruch, schaue in mein Gesicht und ich erzähle deine Geschichte. Ja. Also das heißt also, das Gesicht und die Augen sind ja ein Spiegelbild der Seele. Also man muss sich mal vorstellen, was da ablaufen
muss. Ich glaube, dass du wirklich deine Seele verkaufst. Ich meine, du verkaufst sie für ein gutes Geld. Was kriegt so ein Politiker, wenn er, selbst wenn er ein Jahr im Amt war, kriegt er für den Rest seines Lebens 12.000 Euro im Monat Wahnsinn. In den Arsch geschoben. Ja, also das ist schon hart. Und deswegen sind die natürlich auch weit weg von den Leiden der kleinen Menschen, die sagen, wie bitte soll ich mit dem Geld mir jetzt noch irgendwas kaufen können? Kollateralschaden.
Und jetzt kommen wir zu diesen kleinen Leuten. Jetzt hat einer von den normalen Leuten mal das Glück, irgendwo privat in Indien, der macht gerade Urlaub, Sissi Perlinger zu treffen, völlig entspannt in der, wie nennen wir die Phase?
Auszeit.
In der Auszeit, in der Ausfall treffen die denn außer Sissi Perlinger und sagt, ich habe Sorge mit meinem Job und ich will auch eine Rente haben. Was sagen Sie diesen Leuten als Botschaft auch mal für unsere Zuschauer hier?
Ich sage denen ganz klar, geht mit eurem bisschen Geld in ein asiatisches Land, da ist es gleich das Fünffache wert. Da kann man sich für wirklich wenig Geld ein kleines, einfaches Zimmer mieten, gesundes, wunderbares Essen essen und man hat den ganzen Tag Licht und Sonne und wahnsinnige Freiheiten und Möglichkeiten, etwas mit sich zu machen. Das würde ich, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Es müsste eigentlich auch vom Staat her eingesehen werden, es ist ein wahnsinniger Vorteil, wenn Leute freiwillig darunter gehen. Also man kann die nicht abschieben gegen ihren Willen, aber wir schaffen dort Arbeitsplätze. Leute kommen gerne verpflegen, kochen, putzen. Wir machen mehr aus unserem bisschen Geld. Und wir haben die Möglichkeit, im Alter noch genau das zu machen, worum es geht, nämlich loslassen, spirituell werden, meditieren und sich auf den Tod vorbereiten.
Also, naja, der Tod ist ja das größte Sakrament im Leben ja sowieso, oder? Sagen die Inder zumindest.
Ja, die Inder haben, also, sagen wir mal, jeder Inder, der ein bisschen was auf sich hält, ist, die haben ja drei Lebensphasen. Learn, earn and return. Mhm. Und wenn du fertig gelernt hast und wenn du genug verdient hast, dann kommt irgendwann mal der Punkt, wo man sagt, jetzt gebe ich das zurück, was ich bekommen habe. Ich gebe das an meine Familie, an alle ab und ich ziehe mich in den Ashram zurück und meditiere und schaue, dass ich mich auf die nächste Reinkarnation vorbereite. Mhm. Da ist keine große Angst dabei, sondern das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Dadurch, dass der Inder so selbstverständlich mit dem Konzept der Reinkarnation arbeitet, ich habe es in meiner Show ja auch, ich habe ein ganz langes Lied über Reinkarnation, das ist etwas, was einem sehr die Angst nimmt. Meine Mutter hat es immer abgelehnt und wie es ans Sterben ging, hat die eine Angst gehabt. Und dann habe ich immer gesagt, Mann, du wirst schon sehen, du kommst ins Licht, du wirst alles von dir lassen. Ich habe so viele Bücher darüber gelesen, alle Leute, die dem Tod nah waren, erzählen
Lieber
das gleich.
Elisabeth Kübler-Ross, ne,
hat ja genau, darüber geschrieben. Genau, du gehst ins Licht, es wird alles wunderbar. Und da, ganz am Schluss, wir haben uns darüber immer gestritten und ganz am Schluss hat sie gesagt, meinst du wirklich?
Schön.
Und da habe ich gesehen, dass ihr das Hoffnung gegeben Schön. Hat. Und was danach wirklich passiert, ist Schnurz, Piep, egal. Wichtig ist, dass die Menschen nicht sich komplett einkrampfen, wenn es ans Sterben geht, sondern einfach damit einen gesunden Humor und mit einer natürlichen Leichtigkeit darauf zugehen und schauen, dass sie daraus das Beste machen, nämlich abgeben, loslassen und schauen, dass man auch natürlich nicht endlos leidend an irgendwelchen Schläuchen hängt, sondern dass man freiwillig geht. Also ich finde, wenn ich irgendwann mal keinen Bock mehr habe, dann möchte ich auch gehen dürfen, wann ich möchte und nicht dann noch blicken müssen auf eine erzwungene, jahrelange Folter mit irgendwelchen Hilfsmitteln.
Und ich glaube, man lebt dadurch auch leichter im Leben. Ja. Ich glaube ja auch daran, letztendlich an die Reinkarnation. Was, wenn man sich vorstellt, dass man sagt, okay, das Leben ist nur begrenzt, da wäre ich geboren, da sterbe ich und in dieser Zeit muss ich so und so viel Geld anhäufen, um dies und das zu machen. Da schwingt ja schon alleine die Angst mit.
Ja.
Und da gibt es ja diese nette kleine Geschichte, kennst du ja vielleicht auch, als du geboren wurdest, da weinst du und alle um dich herum freuen sich und wenn du stirbst, dann stehen alle um dich herum und weinen und du freust dich.
Ja, ja, das ist eine schöne Geschichte, die kenne ich gar nicht. Super. Das kenne ich,
Und Abuchi. Genau, ja, das stimmt. Dieser Gedanke letztendlich ist ja auch uralt. Wir sind ja so, ich sag mal, seit Darwin, glaube ich, so sagen, hey, ist alles Quatsch, was die erzählen, diese Spinner, diese esoterischen Typen. Bloß wenn man zurückgeht, ob das die Kelten waren, sage ich jetzt mal, hieß wohl irgendwo anders, Valhall, egal, die Hindus in Indien, kennen sich ja besser aus als ich wahrscheinlich, Buddhisten. weltweit, sage ich mal, dieser Gedanke der Reinkarnation ist ja tausende von Jahren alt. Und dann sagen wir, lernen in der Schule als Kind auch noch, Energie kann nicht verloren gehen, Energieerhaltungssatz, weiß jeder. Ja. Aber ist was anderes. Da kommt unsere Wissenschaft und sagt, nein, aber da ist es die Energie weg.
Es ist ein ganz wichtiges Instrument der Angst.
Genau.
Dass man uns mit der, du kommst ins Fegefeuer und du musst in der Hölle brutzeln, damit hat man die Leute den Eiern gehabt. Bei den Eiern im wahrsten Sinne, weil man hat ihnen auch ihre Sexualität schlecht gemacht und mit Schuld und Scham belegt. Und in dem Moment hast du einen komplett manipulierbaren Mensch, weil jeder Mensch hat eine Sexualität und schon ist er schuldig und schon hast du ihn am Schlawittchen. Und kannst ihm Ablasszahlungen aus der Tasche locken in jeder Form.
Am Ende in unserem Format geben wir den Gästen noch die Möglichkeit, den Zuschauern noch mal aus dem Bauch zu sagen, was bedrückt sie, beziehungsweise was ist die Lösung, wie sehen sie eine Schlussbotschaft an für unsere Gäste? Sissy Perlinger, noch mal zwei, drei Sätze zu unseren Gästen.
Also die Altersforschung hat herausgefunden, dass nur Menschen über 100 Jahre alt werden, die wirklich sehr viel Lachen und Humor haben. Und kultivieren sie ihren Humor, kultivieren sie ihre Narrenfreiheit im Alter. Man kann das Leben auf so viele verschiedene Weisen gestalten und nur wer an eine freudvolle Zukunft glaubt, wird diese auch als solche erleben.
Wann und wo kann man Sissy Perlinger oder unsere Gäste, wann können Sie sie sehen, wie geht es weiter in diesem
Jahr? Also Sissy-Perlinger ist eine Website, da stehen die ganzen Termine drauf und ich bin im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs und die nächsten Jahre noch mit dieser Show. Und es gibt eine schöne CD dazu mit den Songs und es gibt eine DVD und es gibt ein Buch, wo das alles nochmal, das Buch ist sozusagen die Long Dance Version. Und die Show ist die kurzgefasste, jeder zweite Satz ein Lacher.
Meine Mutter ist auch ein Fan von Ihnen, die ist heute Abend in ihrer Show bei uns in Berlin.
Da freue ich mich.
Tust mir einen Gefallen, gehst an meine Tasche mal bitte, Frank, hab was präsent, leider in der Tasche vergessen. Ist mein Buch, habe ich Ihnen ja zugesagt, steht
da zu meinem... Da freue ich mich sehr drauf.
Zu meinem Wort, ja, das ich mal als Gast, Dankeschön. Mein Buch, die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen, das ist auch ein Kapitel über Reinkarnation.
Ja, unbedingt, das will ich lesen. Ja, das sieht ja sehr toll aus.
Ich bedanke mich recht herzlich, dass wir uns mal kennenlernen durften. An meine Zuschauer kurz, Schrank.tv. Und mein Newsletter ist ja für euch kostenlos, für mich aber nicht, weil es ist sehr kostenintensiv, was wir hier drehen, was wir hier machen. Wir haben uns entschieden, keine Werbung zu schalten bei den YouTube-Videos, keine Mainstream-Werbung. Deswegen bitte ich euch, auch wie andere schon, uns finanziell zu unterstützen, dass wir weiterhin unsere journalistische Tätigkeit machen können. Bis zur nächsten Sendung, euer Heiko Schrank. Danke nochmal an die Sissy Perlinger. Alles Gute.
Vielen Dank. Tschüss, Wiedersehen.